Ich möchte mich nochmal ausdrücklich für die Liedauswahl bedanken, Thomas. Das ist schön, dass wir jetzt diesen Sonntagmorgen mal so ein bisschen dazu nutzen konnten, Adventslieder zu singen. Ich mache das Pult mal ein bisschen tiefer. Dann fühle ich mich wohler. Das ist ja jetzt auch ein Trend, ne? Also wie gut, dass unsere Werbeabteilung nicht so tätig war, sonst wäre die Kirche heute Morgen nämlich so gerammelt voll, dass keiner mehr einen Platz gekriegt hätte. Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, auf Schalke und in Dortmund gab es ein Weihnachtsliedersingen, das Stadion war jeweils voll, ne? Also ich weiß nicht, 40.000, in Dortmund sicherlich über 60.000. Bitte? Ja, also irgendwie so in der Richtung. Ich denke, heute Morgen ist trotzdem ein besonderer Gottesdienst. Nicht nur, weil Gott uns begegnen will, sondern wir haben Besuch aus Brasilien. Die Mutter von Carolina ist da, Jaidette Klug. Herzlich willkommen unter uns. Sie hat extra den weiten Weg zu diesem Gottesdienst gemacht. Schön, sie ist zu Besuch für einen Monat und unterstützt Carolina so ein bisschen jetzt. Und unser Johnny hat sie auch schon ins Herz geschlossen. Heute Morgen ging es nur Jaidette, Jaidette, Jaidette. Das ist schön. Und wir freuen uns natürlich besonders, dass du jetzt das Bescheid bekommen hast, dass die Masterarbeit bestanden ist. Das ist toll. Damit hast du dir ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht, ne? Viel Erleichterung, das ist gut. Prima. Aber wir dürfen weiterhin Danilo sagen, oder? Oder müssen wir Master Danilo sagen? Ja, okay. Danke, danke. Am Donnerstag gab es im Markushaus eine Weihnachtsfeier. Und ich habe dort die Andacht gehalten. Und naja, wenn man jetzt so schon einige Jahre Weihnachtsfeiern miterlebt hat oder gestaltet hat, Andachten gehalten hat, natürlich ist man immer wieder am Fragen, Herr, was soll ich denn da sagen? Also irgendwie gibt es irgendwas Besonderes? Und ich hatte so diesen Impuls, so das Alleinstellungsmerkmal von Weihnachten so ein bisschen anzusprechen, habe dann versucht herauszustellen, dass Weihnachten sich ja wirklich von allen anderen Festen und Feiern und besonderen Tagen des Jahres unterscheidet. Aber nicht nur, und das empfinde ich halt auch, nicht nur Weihnachten als Ereignis hat so ein Alleinstellungsmerkmal, sondern die Zeit vor Weihnachten auch, also die Adventszeit oder darüber hinausgehen. Na klar, denken manche, es gibt tatsächlich kein Fest, das schon 4 Monate vorher Werbung für sich selber macht, ne? Wenn man also in die Supermärkte geht, dann so ab August, September spätestens stehen die Weihnachtsmänner schon da in den Regalen und da wird Werbung für Weihnachten gemacht. Adventszeit, die Vorbereitung auf Weihnachten. Das ist schon enorm. Ich habe für mich entdeckt, dass im Vorlauf vor Advent und Weihnachten der persönliche Glaube einzelner Personen eine ganz besonders große Rolle spielt. Also der persönliche Glaube einzelner Personen bereitet quasi das besondere Ereignis an Weihnachten vor. Und es ist enorm viel von Glaube die Rede, von persönlichem Vertrauen, von persönlichem Glauben. Und deswegen fand ich auch so toll, dass heute Morgen das erste Lied, das ihr gesungen habt, da hieß es, er wohnt, wo man ihn einlässt, vor der Tür klopft er an. Wo man ihn den Herrn sein lässt, kommt er an. Er will uns Leben geben, wie ein Mahl, wie ein Fest. Und das Brot dieses Lebens ist er selbst. Also genau darum geht es, um diesen Schritt weg von dem Formalen, von diesen Äußerlichkeiten, die das Weihnachtsfest nun mal jetzt bei uns in unserer Gesellschaft auch prägen, die vielen Geschenke und der Weihnachtsbaum, das ist alles schön, die vielen Lichter, ich finde das auch herrlich, kann mich auch dran erfreuen, aber das soll uns nicht täuschen und das soll uns auch nicht den Blick für den eigentlichen Sinn von Weihnachten und den eigentlichen Zweck von Weihnachten nehmen und uns nicht da praktisch die Sinne benebeln. Einzelne Menschen sind herausgefordert, Gott zu vertrauen, ihm zu glauben, ihr Leben ihm anzuvertrauen. Und nehmen wir nur mal die Geschichte, also ihr könnt das ja alles nachlesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, und dann geht es 2 ja auch weiter mit der Weihnachtsgeschichte. Nehmen wir mal an Elisabeth. Elisabeth ist schon nicht mehr die jüngste unter den Frauen, so wird es beschrieben. Sie hatte sich natürlich wie alle anderen Frauen um sie herum auch Nachwuchs gewünscht. Und in der damaligen Zeit, das kann man sich vorstellen, war das für eine Frau noch viel, viel wichtiger als heutzutage, dass sie Nachwuchs bekommen hat. Das war so ein Qualitätsmerkmal, ne, so einer Frau. Und wenn sie keine Kinder bekam, dann war sie nicht so viel wert. Und Elisabeth hat sich also auch Nachwuchs gewünscht. Alle anderen um sie herum bekamen Kinder, nur sie selbst nicht. Weder in dem einen Jahr noch in dem anderen. Und dann ist es irgendwann so weit, dass sie die Hoffnung aufgegeben hatte, noch Nachwuchs zu bekommen. Irgendwann schließt man dann mit dem Thema ab. Denn die biologische Uhr tickte natürlich auch bei ihr. Ihr Mann Zacharias war Priester und sie bekamen keine Kinder. Unfruchtbar, das war damals die Bezeichnung für Elisabeth. Ja, wenn man von ihr sprach, du weißt doch, die Unfruchtbare, die keine Kinder kriegt. Das war so ihr Alleinstellungsmerkmal. Und trotz dieses Makels, ihre Gebete waren nicht erhört worden. Kinder hatten sich nicht eingestellt. Trotzdem waren diese beiden, Zacharias und Elisabeth, voll Glaubens, voll Vertrauens, dass Gott es mit ihnen und mit ihrem Leben gut meint. Sie vertrauten auf Gott, sie waren Vorbilder im Glauben für andere Menschen. Andere konnten sich an ihnen und ihrem Glauben orientieren. Sie waren Mutter und Vater im Glauben. Und doch, wenn es dann manchmal konkret wird, dann sieht die Sache schon noch mal etwas anders aus. Zacharias, er war ja Priester, er hatte Dienst und während des Dienstes im Tempel begegnet ihm ein Engel. Und keine Ahnung, was mit ihm los war, was in ihm auf einmal so vor sich ging und welche Gedanken er auf einmal hatte, aber er hat wohl realisiert, dass dieser Engel ein Engel Gottes ist, ein Gesandter, ein Botschafter Gottes, der mit ihm spricht und offenbart, dass er und seine Frau trotz ihres hohen Alters und trotz aller Hoffnungslosigkeit, die sich vielleicht auch eingestellt hatte, dass sie ein Kind bekommen sollen. Trotz aller medizinischen Prognosen, trotz aller gegenteiligen Sachverhalte, ein Kind, ein Sohn sollen sie bekommen. Und Zacharias, der sagt an dieser Stelle nicht, das glaube ich nicht, alles Quatsch. Das sagt er nicht. Er ist vorsichtig. Der ist ein kluger Kerl. Und er hinterfragt ganz vorsichtig, woran soll ich das denn erkennen? Also, dass das, was du als Engel Gottes, als Botschafter mir jetzt sagst, woran soll ich das denn erkennen? Und dann sagt er, ich bin alt, meine Frau ist alt. Wie soll das denn noch funktionieren? Das geht nicht. Also, kleine Nachhilfestunde in Biologie für den Engel, ne? Pass auf, klappt nicht. Und wisst ihr was? Diese Art von Zacharias erkenne ich an mir selber. Natürlich glaube ich an Gott. Natürlich glaube ich daran, dass Gott Wunder tut. Ja, ich glaube, dass Gott ein mächtiger Gott ist und dass ihm kein Ding unmöglich ist. Aber wenn es dann konkret wird und wenn jemand mir Dinge sagt, die er oder sie vielleicht als prophetisch begabte Person von Gott empfangen hat und mir weitergibt, dann geht der Denkapparat ganz schnell los. Ja, wie soll denn das gehen? Ja, ich kann mich daran erinnern, ich sage euch das jetzt einfach nochmal so, wir saßen vor, ich glaube mittlerweile 4 Jahren, 5 Jahren, keine Ahnung, wie lange es war, in einer Runde zusammen, das war oben auf der Engelsburg, diesem Haus, das der Stiftung gehört, in Essen-Werden. Und da war jemand dazugekommen, der eine prophetische Begabung hat. Und er sagte, ich sehe, dass es einen Tag geben wird, da werden sich in Essen 20.000 Menschen bekehren. Da werden 20.000 Menschen zu Gott kommen. Und ihr könnt euch vorstellen, was bei mir los war. Sofort, kann das sein? Ist das möglich? Menschlich gesehen überhaupt nicht. Wie soll das überhaupt gehen? Hat er sich vielleicht nicht doch vertan? Ist er nicht ein bisschen großspurig jetzt als Prophet da aufgetreten? Und so weiter und so fort. Ganz schnell hinterfragt man und verlangt nach Beweisen und Zweifel kommen auf. Zacharias hinterfragt die Botschaft des Engels ja auch. Und als Antwort bekommt er dann gesagt, pass mal auf, mein Freund, ich bin Gabriel. Gabriel, Gesandter Gottes. Und ich habe den Auftrag, dir etwas zu sagen, mehr nicht. Und damit du siehst, dass das von Gott ist, wirst du stumm werden. Und erst wenn dein Sohn geboren ist, wirst du wieder reden können. Und dann passierte das, genauso. Ein Zeichen eigentlich als gnädige Begleiterscheinung für vorhandenen Unglauben oder Zweifel. Solch ein Zeichen der Sprachlosigkeit als gnädige Begleiterscheinung. Ich weiß nicht, wenn das heute passieren würde, wie viele stumme Christen es dann gäbe. Also für einige Monate, für einige Jahre. Ich finde das enorm. Da glaubt Zacharias nicht, was ihm der Engel von Gott her verkündet und bekommt obendrein noch ein Zeichen als Beweis dafür dazu geliefert, damit er glauben kann. Ich finde das toll. Also wir hatten das heute Morgen ja nicht abgesprochen. Frieda ist heute Morgen ja hier rumgegangen mit dem Mikrofon und einige haben erzählt von Zeichen Gottes in ihrem Leben. Beweisen, dass Gott da ist. Man muss nur richtig hinhören. Natürlich kann man alles Mögliche hinterfragen und sagen, naja gut, da haben die Ärzte gut gearbeitet und da ist das passiert. Aber wenn jemand, wie Brigitte sagt, ich habe an diesem Abend gemerkt, da wird für mich gebetet, ich habe solch einen Frieden in meinem Herzen gehabt. Das kannst du nicht machen. Das kannst du dir nicht selber einreden. Beweis Gottes für mich, dass er redet und handelt. Interessanterweise bei dem Zacharias, seine Frau wird schwanger und bei ihr ist es genau andersrum. Sie führt diese Schwangerschaft nicht auf Zufall oder sonst irgendetwas zurück, sondern bei ihr ist das in dem Gebet, das auch aufgezeichnet ist, deutlich, das ist Eingreifen Gottes. Er ist der Handelnde und als solchen lobt sie Gott in allem. 6 Monate später kommt der gleiche Engel Gabriel zu Maria, wird zu ihr gesandt und er eröffnet ihr die Absicht Gottes, dass er mit ihr Geschichte schreiben möchte, dass sie Jesus in sich tragen wird und zur Welt bringen wird. Sie fragt zwar auch nochmal, wie soll das alles gehen? Bislang habe ich mit keinem Mann geschlafen und auch mit dem Verlobten nicht. Um ihren zu Glauben zu wecken oder auch anzuspornen, erklärt ihr der Engel, dass ihre Verwandte, also Elisabeth, ich weiß nicht, ob es die Tante war, seit einem halben Jahr schwanger ist. Das heißt, auch Maria bekommt hier nochmal so ein Zeichen dazu geliefert, damit sie glauben kann. Das ist der Beweis genug dafür, dass Gott für Gott kein Ding unmöglich ist. Denn Elisabeth galt ja als unfruchtbar. Und das wusste jeder. Und wenn die schwanger wird, dann ist das Beweis dafür, dass Gott wirklich kein Ding unmöglich ist. Das, was vorher menschlich abgehakt war, da schreibt Gott auf einmal eine ganz andere Geschichte. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Glaubst du das? Weihnachten, finde ich, ist eine enorme Herausforderung an uns, die wir hier sind, zu glauben, dass Gott über Bitten, über Verstehen hinaus der Handelnde ist, über unsere Vorstellungskraft hinaus fähig ist, zu handeln. Wir haben ja schnell immer so unsere Denkgrenzen parat und sagen, naja gut, bis dahin, okay, das glaube ich, aber darüber hinaus nicht. So nach dem Motto, nein, das geht gar nicht. Doch, es geht. Das ist jetzt eine Nummer zu groß. Nein, für Gott nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr naiv, so zu denken. Nein, es ist ein kindliches Vertrauen auf Gott, den Vater. Heute Morgen haben wir von Gertrud gehört. 20 Jahre Sendepause. Eigentlich, wer von uns hätte da nicht schon die Person abgehakt? Wer hätte da nicht schon gesagt, schade, dumm gelaufen? Und Gott handelt über Bitten und Verstehen. Kindliches Vertrauen auf den Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Maria ist beeindruckt von der Botschaft dieses Engels und sie ist beeindruckt von dem Beweis, von dem Zeichen der Macht Gottes. Bei Elisabeth, bei ihrer Verwandten. Und so pflanzt sich das in dem weihnachtlichen Geschehen immer wieder fort. Menschen, ganz normale Menschen, die im Alltag gestanden haben, so wie du und ich, sie werden von Gott herausgefordert, zu glauben, zu vertrauen, dass er die Macht hat, dass er über den Gesetzen der Physik steht, dass er über unseren über den Grenzen unseres Denkens steht. Er hat die Macht, Situationen zu verändern, zu wandeln, zu kreieren. Damals und auch heute sind wir herausgefordert zu glauben, dass Gott in diese Welt eingreift, dass er nicht der graue Mann ist, der einen langen Bart hat und ganz weit weg ist, sondern dass Gott sehr wohl eingreift in diese Welt, in dieses Zeitgeschehen, in Orte und Geschehnisse hinein. Aber kein Zeichen war derart groß, umfassend und weltgeschichtlich einmalig wie die Geburt Jesu in Bethlehem, weil das nicht nur ein Eingreifen irgendwie in die Geschichte war, sondern da macht Gott selbst sich zum Objekt des Handelns. Er ist derjenige, der in die Welt kommt, der Fleisch wird. Das haben wir vorhin auch besungen. Er wird Mensch, er kommt hinein in Zeit und Ort. Und dieses weltverändernde Kommen des Sohnes Gottes, das kann jetzt mal, wenn man es mal herunterbricht, auf unsere persönliche Welt, genau das kann in deinem Leben, in deinem eigenen Leben stattfinden. Wie? Durch Glauben. Indem ich diese Tür des Glaubens öffne und sage, ich möchte nicht, dass meine Zweifel mich beherrschen, ich möchte nicht, dass mein Denken das Handeln Gottes beschränkt, sondern ich möchte mich öffnen und sagen, Gott, wenn es dich gibt, ja, dann komm. Dann will ich offen sein dafür. Offen sein, dass du in mein Leben hineinkommst, dass du mein Leben bestimmst, dass du mein Reden, mein Denken, mein Handeln bestimmst. Er will in dir geboren werden. So wie er in Bethlehem geboren wurde, so will er in deinem Leben geboren werden, Raum einnehmen. Er möchte leben in deinem Leben, möchte, dass dein Leben der Raum ist, in dem er Gestalt gewinnen kann. Das ist sein Angebot. Und die Tür zu einem Leben mit ihm ist der Glaube, das Vertrauen, dass er da ist und dass er es gut meint mit dir und mit mir. Dass er nicht unser Leben irgendwie eingrenzen, beschränken, einengen möchte, sondern dass die Freiheit eines Menschen wirklich da passiert, wo wir ihm Raum geben und ihn einlassen. Das Vertrauen, dass er da ist, dass er es gut meint und dass er in meinem und deinem Leben wirkliche, echte Erfüllung schenkt. Also, dass wir nicht nach Dingen suchen müssen, die uns erfüllen, die uns Freude geben, sondern dass er diese Freude in uns auslöst und dass dieser Raum größer wird, weiter wird. Und wir Menschen sind, die andere anstecken damit. Durch den Glauben öffnen wir ihm die Tür, damit genau das passiert. Und ich wünsche uns das von ganzem Herzen, dass wir das erleben. Jetzt in dieser Zeit vor Weihnachten, aber auch über Weihnachten und danach ist schon wieder die Zeit vor dem nächsten Weihnachtsfest. Dann, dass wir das erleben, dass Jesus kommt, dass er wirklich lebt, so wie er auf der Welt gelebt hat damals als Mensch, dass er in uns lebt, dass er Raum einnimmt und unser Leben prägt und gestaltet. Gott segne uns dazu. Amen. Welchen Jubel, welche Freude singen wir jetzt miteinander? Und das passiert tatsächlich da, wo ein Mensch Jesus Raum gibt in seinem Leben, da kommt Freude auf, da kommt eine Freude auf, die wir gar nicht so erklären oder fassen können vielleicht.